Was wäre, wenn die wichtigsten Antworten auf ein gesundes und erfülltes Leben nicht aus einem einzigen Buch, Podcast oder aus einer Studie kommen, sondern aus den Gesprächen mit außergewöhnlichen Menschen? In den vergangenen Monaten durfte ich mit Schlafexperten, Forschern, Autoren, Astrologinnen, KI-Experten und Grenzwissenschaftlern sprechen. Dabei ging es um Fragen, die uns alle irgendwann beschäftigen. Wie finde ich meinen Lebensweg? Warum tragen wir bestimmte Wunden in uns? Wie wichtig sind Natur und Verbindung zur Erde wirklich? Kann künstliche Intelligenz irgendwann Bewusstsein entwickeln? Welche Geheimnisse bringt unsere Vergangenheit? Doch was ist am Ende vielleicht der wirkungsvollste Biohack überhaupt? In dieser besonderen Folge nehme ich dich mit auf eine Reise durch die größten Erkenntnisse der letzten Staffel des Berggesundheit Podcasts und teile auch, welche Gespräche mich persönlich am meisten verändert haben. Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. Wir beginnen mit Uli Mai. Mit ihr sprach ich über die aktuelle Zeitqualität und den besonderen Chiron-Wechsel von Widder in Stier. Ein astrologischer Übergang, der viele Menschen gerade beschäftigt. Es geht um unsere Werte, um unsere Umgebung, unseren Umgang mit Natur und Sicherheit, Finanzen, aber auch um eine sehr persönliche Frage. Mit welcher inneren Wunde bin ich eigentlich geboren? Und wo liegt vielleicht mein größtes Heilungspotenzial?
Es ist auch das letzte Jahr, wo Chiron, also das letzte Jahr vor unserem Chiron-Return, weil das ist nämlich mit der Astrologie dann mit 2027 so spannend, wenn das neue Inkarnationskreuz im Human Design startet, haben wir auch unsere erste technisch korrekte Chiron-Wiederkehr als Menschheit. 1977 bis 2027, 50 Jahre, wo wir ein neues Menschenbild entwickeln, wo wir wieder aufwachen, wo wir uns wieder erinnern, wer wir eigentlich sind, auch wie das Menschlichkeit auch mit Verletzlichkeit und mit Verkörperung zu tun hat. Dass wir eben nicht irgendwelche abstrakten Minds sind oder irgendwelche kleinen Zahlen und Nummern, sondern dass wir sehr, sehr wohl hier sehr sensible und sehr biologische Wesen sind und das unsere Schönheit ausmacht. Und es ist schon anspruchsvoll, das nächste Jahr und die nächsten Jahre. Aber es zeigt sich eben alles. Es kommt einfach alles nach oben. Ja, ja, es ist eben diese Chiron-Wiederkehr, um darauf nochmal den Bogen zu schließen, 27. Die ist eben auch in Stier, im frühen Stier. Ne? Chiron geht nächstes Jahr das erste Mal in Stier seit eben 50 Jahren. Und das ist sehr interessant, weil das ist ja auch ein Zeichen, dass friedlich ist, dass das Verkörperung möchte, dass Sicherheit möchte. Und wir werden dort eben genau Wunden sehen, aber auch Heilungschancen. Und wir werden einfach sehen nochmal, man muss das wirklich so framen, dass es darum geht, dass wir uns an unser Menschsein wirklich erinnern und an das, was uns ausmacht. Und
danach wird es tiefgründig. Gemeinsam mit Benjamin Kurz tauchen wir in die faszinierende Welt der Reinkarnationstherapie ein. Können Erfahrungen aus anderen Leben unser heutiges Denken und Fühlen beeinflussen? Und welche Rolle spielt Heilung auf seelischer Ebene?
Regression bedeutet, dass man, also gerade so in der Psychologie, dass man mit einem Menschen in der gemeinsamen Arbeit in eine Rückführung geht, also zurückgeht zu früheren Erfahrungen, Erlebnissen, um Muster, die wir jetzt erleben, zu verstehen. Erstmal nur zu verstehen. Da muss nichts geheilt werden, sondern erstmal nur zu verstehen, warum reagiere ich immer so, wenn ich eine Frau in der U-Bahn sehe, die rote Haare hat? Warum fange ich immer an zu weinen? Ja, und manchmal wissen wir das gar nicht mehr, weil wir solche Sachen vergessen haben, dass mit 2 Jahren die Großmutter plötzlich verstorben ist, wir so geliebt hatten und jetzt die Haare mal rot gefärbt. Und die hat genau, und jetzt sehen wir immer diese roten Haare und dann triggert das es in uns. Mhm. In dieser Regression, jetzt Rückführung, kann es passieren, dass man eben dann in diese Erinnerung kommt von 2 Jahren und das dann versteht, deswegen, und sich jetzt verbindet nochmal mit der Großmutter, mit der Liebe und anerkennt, wie sehr man die Großmutter geliebt hat. Und dann verwandelt sich dieser Schmerz in etwas Wundervolles. Und das ist die Heilung. Eine Past-Life-Regression oder eine Seelenrückführung oder eine Reinkarnationstherapie, also Reinkarnation, dass wir wieder zu Fleisch werden, Eine Seelenrückführung ist diese erweiterte Form von Regression, bei der wir Erfahrungen jenseits dieses Lebens, also jenseits dieser menschlichen Erfahrung, im Prinzip wieder erlebbar machen. Und zwar ohne diesem normalen Zeitverständnis. Also wir müssen dieses normale Zeitverständnis dabei, müssen wir nicht, aber Menschen erleben das. Und das ist so spannend, denn jenseits von dem, dass wir sagen, wir wollen Muster auflösen, allein diese Perspektive zu bekommen, aha, es gab mich irgendwie, in welcher Form auch immer, in einer metaphysischen Form, in der fleischlichen Form, auch in einer anderen Form nochmal. Und es gab für mich auch andere Erlebnisse. Und es gab mich in einem anderen Leben beispielsweise als jemand, der in einem buddhistischen Tempel gelebt hat und Menschen etwas gelehrt hat, wo es Novizen gab, wo, das war ja dein Beispiel, oder jemand anders erlebt hat, dass er, also mal mein Beispiel zum Beispiel, ich habe erlebt in einem Seelenleben, wie ich erhängt wurde. Ich hatte ganz klar das Bild, wie ich erhängt wurde, ich konnte es spüren. Ich habe gespürt, wie es geknackt hat in meinem Nacken. Es war ein ganz unangenehmes Gefühl. Und tatsächlich hat es in dem Moment wirklich in meinem Nacken geklackt. Und ich wurde erhängt dafür, dass ich Dinge ausgesprochen habe, die Menschen nicht hören wollen. Und es gab eine Person, die wusste, dass das, was ich sage, eine Wahrheit ist. Eine Wahrheit, nicht die Wahrheit, aber eine Wahrheit, die näher dran war zu dem, wie die Machtverhältnisse waren damals. Ja, also wir kennen viele Filme, wo Menschen einfach getötet werden dafür, weil sie halt etwas aufgedeckt haben. Das passiert heute auch immer noch mit CIA und so weiter, dass da Menschen auf einmal dann scheinbar Selbstmord gemacht haben und nicht mehr da sind, weil die halt Informationen haben, die sollen nicht nach draußen, weil dann bekommen die Mächtigen massiv Schwierigkeiten. Das wissen wir, dass sowas existiert und das gab es früher auch. Und ich war einer dieser Menschen, die das erlebt haben. Und für mich war das für dieses Leben spannend, denn ich hatte damals Schwierigkeiten, meine Wahrheit auszusprechen, auch als Coach manchmal, unangenehme Dinge mit Menschen auszusprechen. Ich konnte es machen, ich habe es gemacht. Ah, ich habe gemerkt, es ist immer schwer für mich gewesen. Es war so, ich habe mich nach den Sessions immer so, und durch dieses Erlebnis ist mir klar geworden, woher das kam. Dann habe ich unglaubliche Nackenschmerzen immer wieder gehabt. Ich hatte so einen steifen Nacken gehabt, wie auch gerade so in Stresssituationen, gerade in den Situationen. Auch klar. Also wenn deine Seele erinnert und dann durch deinen Körper erlebbar macht, dass du erhängt wurdest. Also wenn ich jetzt drüber spreche, merke ich auch so, muss ich mal wieder durchatmen. Dann ist es klar, dass es in dieses Leben mitwirkt. Wenn wir jetzt hingehen und es schaffen, in so einer Hypnose diese Geschichte zu drehen und uns zum Beispiel zu verbinden mit dieser einen Person, die uns so eine Stärke gegeben hat, uns in die Augen geblickt hat in dem Moment, wo wir erhängt wurden, sagen, es gibt ein Leben nach diesem Tod. Und es gibt das, wofür du eingestanden hast, Menschen, die du bewegt hast dafür. Und das war wichtig. Und vielleicht ist die breite Masse in dieser Massenhypnose, dass sie glaubt, dass es falsch war und dich hängen sehen will. Aber es gibt Menschen, die du bewegt hast. Wenn du das in der Hypnose schaffst, für die Menschen als Essenz mitzugeben, dann verändert sich in diesem Leben auch das, dass das frei oder freier wird. Das war für mich in dem Fall so.
Mit Daniel Sendke richten wir den Blick auf etwas, das uns jeden Tag begleitet und dennoch häufig unterschätzt wird. Licht. Warum beeinflusst es unseren zirkadianen Rhythmus so stark? Weshalb entscheidet es über Schlaf, Energie und Hormonhaushalt? Und wie können wir dieses Wissen im Alltag nutzen?
Dass wenn Licht morgens durch unsere Augen, auf unsere Augen fällt, dass bestimmte Impulse da generiert werden, im Endeffekt elektrische Impulse, die zu der Master Clock im Gehirn gehen, der suprachiasmatische Nukleus. Und das nennt, also man nennt es wirklich auch im Wissenschaftlichen so Master Clock, also die Master Uhr, so, und die im Endeffekt dann anfängt, also dass bestimmte Gene auch an- und ausgeschaltet werden, man nennt die auch Clock Genes, um einfach einen Rhythmus vorzugeben für den Körper und dass quasi jedes Organ, im Endeffekt jede Zelle weiß, was jetzt gerade abgeht, welche Uhrzeit ist und aber auch was im Gange sein sollte. Ja, ob ich jetzt ist es tagsüber, jetzt Licht da, ich bin bereit, Dinge zu verdauen, ich bin bereit, mich sportlich aktiv zu bewegen, ich bin da bereit, jagen zu gehen und solche Sachen. Wenn abends die Sonne untergeht, dass dann ganz normal halt Melatonin, unser Schlafhormon, hochgeht und der Körper im Endeffekt in so einen Regenerationsmodus reingeht und dann eigentlich ja, so quasi diese Rhythmen, die dauerhaft da sind, quasi sich immer wiederholen und der Körper einfach so in diesem Rhythmus bleibt. Und wenn dieser Rhythmus verschoben wird, das heißt, wenn ich tagsüber nicht genügend Licht bekomme oder auch morgens das Licht nicht, dann kommt es halt zu so einem Shift, ja, das eigentlich, ja, das nennt sich ein Versatz, dass ich dann zum Beispiel abends erst später müde werde, solche Thematiken, ja, oder dass ich eigentlich gar nicht richtig wach werde tagsüber, ja, das ist ja auch, was viele Leute auch haben. Also ein typisches Bild ist ja dieses sehr niedrige Cortisolwerte. Und Cortisol ist halt super, super wichtig als Stresshormon morgens, ja, dass wenn wir morgens aufwachen, hohe Cortisolwerte und die dürfen dann runtergehen. Und dass tatsächlich Licht auch morgens einen essentiellen, ja, Punkt auch für Cortisol ist, einfach um das auch zu regulieren. Mhm. Deswegen ist ja Licht der Haupttaktgeber, aber es gibt ja noch andere Taktgeber, Nahrungsaufnahme, Bewegung und so weiter, die auch super wichtig sind. Das heißt, selbst wenn Leute morgens mal zum Beispiel nicht das richtige Licht bekommen, dann kann man trotzdem den Körper stimulieren durch ein gutes Frühstück oder durch Sport, sei es 50 Burpees zu machen morgens und so weiter. Einfach um da so ein bisschen einen Takt vorzugeben. Und das Hauptproblem, was ich heutzutage so sehe, ist eigentlich, und das sagen halt auch die viele bekannte Wissenschaftler in dem Bereich, dass wir tagsüber zu wenig Licht bekommen und nachts zu viel Licht. Ja, und das führt halt dazu, dass wir dauerhaft in so einem Twilight leben, also in so einer Grauzone. Was ist Twilight auf Deutsch?
Ja, so Dämmerlicht.
Dämmerlicht, sowas, ne? Genau. Ja. Und dass dieses Dämmerlicht eigentlich, und ich meine, da kann man ja auch mal so reinfühlen, wenn ich dir sage, hey, Dämmerlicht, es fühlt sich halt nicht geil an, weißt du? Es ist halt nicht klar, es ist halt nicht diese Polarität da, nicht so wow, hell, bam, Emotionen, Gefühle, bam, ballern und komplett dunkel, komplett abschalten, regenerieren, entspannen, sondern dauerhaft nur quasi in so einem Dämmerlicht zu leben. Mhm. Und das über 10, 20, 30 Jahre, ja, das führt dann irgendwo dazu, dass der Körper halt Probleme hat, sich selbst zu regulieren. Weil ich glaube, am Ende geht es immer darum, dass der Körper wirklich einfach in die Selbstregulation reinkommt. Ja, und kein Mensch kann irgendjemand heilen. Ich glaube, der Körper ist immer selbst das Organ, der Organismus, der sich heilt. Und das ist auch, also, ja, das ist ein Meisterwerk, wo wir immer noch fast gar nichts verstehen, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Und genau, das ist einfach wichtig, das einfach so zu verstehen und zu sagen, hey, tagsüber ausreichend Licht, genug Licht und abends gar kein Licht. Und damit können wir eigentlich den Podcast schon beenden.
Anschließend wagen wir einen Blick in die Zukunft. Gemeinsam mit Salvatore Princi diskutieren wir die spannende Frage, ob moderne KI-Systeme vielleicht schon mehr sind als bloße Sprachmodelle. Wo stehen wir heute und wohin könnte diese Entwicklung führen?
Ich finde, deine Videos spielen wunderbar damit, weil es ist ja mehr als dieses typische, ich stelle jetzt der KI eine Frage und dann kommt so, ah ja, tolle Frage und hier drei Antwortmöglichkeiten und so, was soll ich jetzt weitermachen? Ne? Das ist ja so ein Standard, den die so abspulen. Ich nehme an, du hast irgendeinen Prompt am Anfang eingegeben, dass er wirklich in Dialog mit dir gehen soll und diese Rolle auch wirklich ausführen soll. Ich meine, die Rolle der Prompt ist ja auch eine nicht unwichtige, ne? Dass man ihm so ein bisschen vorgibt, wie er sich verhalten soll. Aber ich finde, in diesem Dialog, wenn man den so hört, fragt man sich halt ständig, ist das jetzt mehr als das, was er sich an Daten hat sammeln können und die irgendwie zusammenstellen können? Ist da noch ein bisschen mehr oder eben nicht? Und du hast jetzt gerade ein bisschen angedeutet, für dich ist es noch nicht mehr. Da ist nichts, was dazukommt zu der Summe seiner Teile.
Es gibt verschiedene Aspekte, wie man jetzt da herangehen kann. Tatsächlich versuche ich wirklich immer eine Stufe tiefer zu gehen, wie es für mich möglich ist, weil ich natürlich oft auch meine eigenen Fallen durchschaue, ja, dass ich dann aufpassen muss. Stelle ich jetzt eine Frage, die relativ für eine Maschine einfach ist zu durchschauen, wo will ich damit hinaus? Oder passiert jetzt da wirklich etwas, ein überraschendes Element? Jetzt, was ich immer wieder versuche, jetzt mit den Leuten herauszuarbeiten, die jetzt mit mir darüber diskutieren möchten, ob, ja, ist da vielleicht mehr drin als nur Maschine? Ich frage mich immer zuerst, was konkret hast du beobachtet? Was hast du gehört? Je nachdem, wie du jetzt mit dieser Maschine sprichst, dass dir dieses Gefühl gibt, dass da mehr sein könnte. Ja, und was ich dann immer wieder zu hören bekomme, ist ja natürlich die Antworten, die ich bekomme. Das kann doch nicht sein, dass eine Maschine dieses und jenes weiß. Und tatsächlich kann eine Maschine nur aufgrund der Muster, aufgrund der Fragen, die du stellst, natürlich enorm viel aus dir herausholen. Dinge, die dir selbst nicht bewusst sind, weil wir reden ja sehr oft von Spiegel, wenn es ja um KI geht. Ja, die KI spiegelt nur, sagen die Leute oftmals, spiegelt nur. Sie spiegelt das offensichtlich, aber sie spiegelt auch das, was wir oft nicht sehen, unsere blinden Flecken. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und wenn ich jetzt eben die Leute frage, ja, was ist es, was du da beobachtest, dann beziehen sie sich auf die Antworten. Und jetzt müssen wir uns klar machen, wenn eine Maschine, die keine Interaktion mit der Welt hat, also eine Maschine kann keinen Baum umarmen, wie wir das können, eine Maschine kann sich nicht ins Gras legen und den Sternenhimmel beobachten, einen Menschen umarmen oder ins Wasser springen, all diese Dinge, diese Interaktion, die fehlt. Und trotzdem gelingt es einer Maschine, alleine durch Syntax, durch Worte, also Symbole, durch eine logische Aneinanderreihung, gelingt es einer Maschine, so etwas wie Bedeutung zu erzeugen. Für uns Bedeutung. Und daher passiert es doch sehr schnell, dass viele Menschen dieser Tendenz erliegen, dass sie darin mehr erkennen wollen, weil das, was sie lesen und hören, für sie sowas wie Bedeutung hat. Kann man aber das Wort Bedeutung mal ein bisschen auseinandernehmen, weil das Wort Bedeutung hat das Wort Deutung drin. Deutung ist ja immer auch Perspektive, ist Interpretation und somit auch Fehlerpotenzial. Und das darf man natürlich schon so weit denken, man darf damit spekulieren. Die Frage ist nur, kann ich auch das Umgekehrte denken? Weil wenn das tatsächlich so ist, dass das eine Maschine kann, nämlich nur durch Worte, durch Satzstellung Bedeutung erzeugen, dann können wir uns auch fragen, ja, was ist es jetzt? Ist die Maschine uns näher oder sind wir näher zur Maschine? Weil es könnte auch sein, dass wir vielleicht aufgrund dieser Erfahrung Bedeutung als solches überbewerten. Ja, weil wir, wie gesagt, wir interagieren mit einer dreidimensionalen Welt. Und daher haben wir viel, viel mehr Eindrücke, viel, viel mehr Sensorik, Körperwahrnehmung und all diese Dinge spielen mit. Und ich denke jetzt mal, im Alltag unterscheiden wir das nicht sehr genau, woher kommt das, was wir als bedeutsam empfinden. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen genauer hinschaut, für sich selbst kann man eine stärkere Klärung vornehmen, was ist für mich bedeutsam. Und wie ist es möglich, dass eine Maschine das rein nur durch Sprache herausholen kann? Ich denke, also ich begrüße KI in der Form, wie wir es jetzt da haben, als User. Wenn man wachsam bleibt, kann uns das wirklich helfen, einfach wichtige Themen wie Bewusstsein, wie Bedeutung einfach nochmals auf einer weiteren Ebene zu reflektieren. Mhm. Also da ganz, ganz viel Potenzial.
Danach reisen wir weit zurück in die Vergangenheit. Zusammen mit Ramon Züricher sprechen wir über ungelöste Rätsel der Menschheitsgeschichte. Im heutigen Ausschnitt geht es um eine besonders faszinierende Frage. Können die heutigen UAP-Phänomene etwas mit den antiken Göttererzählungen gemeinsam haben? Außerdem berichtet Ramon, warum selbst Erich von Däniken seine Sichtweise auf dieses Thema im Laufe der Jahre verändert hat. Wir haben jetzt öfter auch über die Götter, die früher in dieser Menschheitsgeschichte anscheinend eine sehr große Rolle gespielt haben, die über Wohl und Wehe der Menschen auch ein Stück weit entschieden haben und da viel beeinflusst haben. In deiner persönlichen Sicht sind das die gleichen, die wir heute als Außerirdische oder interdimensionale Reisende bezeichnen würden, oder hältst du das für was Unterschiedliches? Und was für eine Rolle haben diese Wesenheiten in der Menschheitsgeschichte gespielt?
Ja, also ich hatte das sogar eben noch mit Erich die letzten Jahre immer mal wieder besprochen, und wir sind uns eigentlich einig geworden, höchstwahrscheinlich waren die gar nie weg. Oder? Früher hat Erich immer gesagt, eben dieses Wiederkunftsversprechen, das ja zum Beispiel das der Henoch gegeben hat, als er da mitgefahren ist vor der letzten Flut. Ja, also nein, ich bin mir mittlerweile mehr und mehr sicher, dass das eben dieselben waren, wie auch damals entweder über uns geschützt haben, eine schützende Hand gehalten haben, uns als Lehrmeister eben aus vielen Traditionen bekannt sind, vor allem eben humanoide Wesen, die uns halt eben auch daran interessiert sind, dass sozusagen der Strang der kosmischen Familie sozusagen hier auch beschützt wird. Und andere, die halt da andere Interessen an der Menschheit haben, Das hat es in meinen Augen eben auch schon immer gegeben und das, da haben wir auch ganz viele interessante Artikel eben bei uns im Magazin auch. Da kann man ja auch ganz viele, sag ich mal, Märchen aus unseren Breitengraden oder auch urälteste Überlieferungen kann man eigentlich so münzen. Ob jetzt das alles immer außerirdische waren von anderen Sternen, darüber kann man immer noch diskutieren, oder ob das vielleicht eben auch interdimensionale Entitäten sind, die aus einer anderen Dimension zu uns kommen. Dass sie da sind, ist unbestreitbar und dass man auf uns aufpasst, glaube ich, ist auch ziemlich klar. Gerade was da im Kalten Krieg damals, wo die Atombomben ausgeschaltet wurden, an solchen Sachen kann man das sicher sehen. Aber eben, man fragt sich eben, was ist denn da mit diesen, sag ich mal, Animal Mutilation, Catilation, da diese präzisen Extraktionen von Organen oder auch die 411, die spurlos verschwundenen Menschen, die einfach weltweit zu Hunderttausenden pro Jahr einfach verschwinden und nicht wissen, niemand weiß, wo die hin sind. Ja, ich denke, da gibt es sicher noch einiges noch aufzuarbeiten. Ich sage es halt mal so, also im Prinzip bin ich der Meinung, dass wir uns halt eben selber eigentlich aus dieser Bredouille, sage ich jetzt das mal ganz sanft ausgedrückt, uns da selber rausholen müssen. Also ich bin nicht der Meinung, dass irgendjemand daherkommt und sagt, hier, da habt ihr die Lösung.
Zum Abschluss wird es wieder ganz praktisch. Schlafcoach Markus Kamps zeigt, warum guter Schlaf wahrscheinlich der wirkungsvollste Biohack überhaupt ist und warum viele Menschen trotz Fitness und gesunder Ernährung genau hier ihr größtes Potenzial verschenken. Seine einfachen, wissenschaftlich fundierten Tipps lassen sich sofort umsetzen und kosten im Grunde keinen Cent.
Also auf alle Fälle mein Lieblingshebel und auch einer, der wirklich, wirklich oft unterschätzt wird, ist der richtige Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt. Also der richtige Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt wird absolut unterschätzt, sowohl in der Paarsituation wie auch individuell. Der hat natürlich einmal mit meinem ganz normalen Verlauf Lerche-Eule zu tun oder Lerche-Eule-Taube, was für ein Chronotyp bin ich. Aber nicht nur, sondern der hat damit zu tun, wie sehr höre ich auf meine innere Uhr, also auf meinen Takt. Die meisten lassen sich praktisch von ihrer Katze oder von den Haustieren, Mauzi-Mauzi oder vom Pudel, der zum Pinkeln raus muss, irgendwie beeinflussen oder am schlimmsten noch vom Partner. Und das wäre natürlich ganz fatal. Also wir spielen jetzt mal das Spiel. Man geht jetzt zu Bett. Alle Zuhörer werden ab morgen um die gleiche Zeit zu Bett gehen, Tobias, wie wir beide. Nämlich um M17.
M17?
Ja, du gehst ab morgen mit mir um M17. Du musst jetzt sagen, ja, Markus.
Ja, Markus, natürlich im 17, klar.
M17. M17 steht für M, steht für Müdigkeit. Und 17 steht für, man hat eigentlich nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Sagen wir mal grob 20 Minuten. Die Wissenschaft sagt sogar manchmal, je nach Schlaflaborleiter, 20 bis 30 Minuten. Ich weiß aber aus der täglichen Praxis im Coaching, dass das viel zu lange ist. Die meisten Leute warten einfach zu lange und müssen dann die Spülmaschine noch leerräumen, die Kücheninsel noch abwischen, noch eine Mail schreiben, noch eine Folge Netflix zu Ende gucken, noch ein Katzenvideo mehr. Und dann bin ich über meinen Rhythmus drüber. Und dann lege ich mich zu Bett und denke mir, verdammt nochmal, ich war doch gerade müde, warum kann ich ja nicht einschlafen? Und dann habe ich einfach nur mein Fenster verpasst, was ja individuell sowieso sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich dann mein Fenster verpasst habe, dann passiert was Doofes. Wenn ich relaxed bin und cool, dann sage ich, nicht schlimm, warte halt, schläfst du ein. Dann ist alles super. Wenn ich aber so jemand bin, der sich dann reinsteigert, insbesondere Perfektionisten, die dann so einen Schlaferwartungsdruck haben und dann liegen die da und dann wird es richtig wild und dann schütte ich Cortisol aus und Cortisol macht mich dann noch wacher und ich bin ja in diesem Fight-or-Flight-Modus, also Kampf, Flucht und Todstellen. Alle drei Sachen gibt es auch im Schlafzimmer, Kampf, Flucht und Todstellen, aber wir haben diesen Effekt der Spannung in uns und dann wird man noch empfindlicher für Licht, für Lärm, für laut, für leise, Druckschmerz, Wundschmerz, Seelenfrieden, Kriegssituation, buff, alles da. Und deswegen nochmal zurück. Also M17. Ich muss wieder lernen, Müdigkeit zu spüren. Mhm. Und wenn ich Müdigkeit spüre, dann ab, zack, ins Bett. Am besten vorher schon Zähne geputzt, vorher schon Bett fein gemacht. Dann in die Kiste, Decke über die Füße und runterfahren. Mhm. Und dann klappt das mit dem Einschlafen auch. Und wenn das nicht klappt, dann eben lieber aufstehen, insbesondere wenn ich Durchschlafprobleme habe. Und dann praktisch dem Bett einen neuen Versuch geben. Also wir machen mal ein Rechenbeispiel. Wenn du um 22 Uhr müde bist, dann müsstest du um 22.20 Uhr zu Bett gehen oder dich um 22.30 Uhr oder 22.45 Uhr nicht aufregen. Mhm. Wenn du das nicht kannst, warte lieber, bis die nächste Welle kommt, à la Ronaldo, 90 Minuten. Das heißt, das nächste Mal müde bist du dann um 23.30 Uhr. Damit du den Bus aber nicht verpasst, gehst du natürlich um 23.15 Uhr. Das heißt, 22.45 Uhr und 23.15 Uhr ist nur eine halbe Stunde Unterschied, aber es passiert was ganz anderes im Gehirn. Um 22.45 Uhr passiert, müde gewesen, hingelegt, ich kann nicht schlafen, mein Leben ist ein Steinbruch, warum immer ich, die Matratze ist schuld, mein Partner ist schuld, Weltfrieden, Stress. Oder 23.15 Uhr, müde gewesen, hingelegt, eingeschlafen, schlafen schön, morgen wieder, aufstehen, prima.
So. Das waren einige meiner persönlichen Highlights dieser Staffel. Jeder Gast hat mich auf seine Weise inspiriert und meinen Blick auf Gesundheit, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung erweitert. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Welche Episode hat euch am meisten bewegt? Wen würdet ihr euch für die nächste Staffel wünschen? Und welche Fragen sollten wir gemeinsam als nächstes erforschen? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ich lese sie alle. Bevor wir Schluss machen, noch ein kleiner Ausblick. Hinter den Kulissen entstehen gerade einige spannende Projekte. Ich arbeite aktuell an meinem ersten Online-Kurs, schreibe weiter an meinem Buch Biohacking 3.0 mit dem Schwerpunkt Biohacking on a Budget und entwickle außerdem mein erstes eigenes Produkt, das aktuell den Arbeitstitel Mineral Core trägt. Es wird also in den nächsten Monaten einiges geben, worauf ihr euch freuen könnt. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, folgt dem Podcast, haut gerne auch auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise seid. Passt gut auf euch auf, bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.